Die Rente ist sicher, aber für immer mehr Menschen ist sie kein Schutz vor Armut. Denn es ist absehbar, dass das Rentenniveau perspektivisch immer weiter sinken wird. Was also tun, um auch im Alter gut abgesichert zu sein? Wir haben uns umgehört, wie die Schleswig-Holsteiner ihr Geld anlegen.
Ich habe ein Tagesgeldkonto, da bekomme ich aktuell 0,2%. Es ist besser da aufgehoben als unter meinem Kopfkissen. Es gibt ja keine Alternativen im Moment, das ist ja nun mal das Problem.
Ein Problem, das viele haben, und darum ist unser Thema heute Abend: Zinsen im Keller, wenn die Rente plötzlich nicht mehr reicht. Mein Name ist Rebecca Mehrholz und ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Geringes Rentenniveau, historisch niedrige Zinsen und kaum jemand weiß, was er jetzt eigentlich wirklich tun muss, um seinen Lebensstandard auch im Alter halten zu können. Darüber sprechen wir heute Abend in der Sendung zur Sache hier auf NDR1 Welle Nord. So, in der Sendung zur Sache geht es um das Thema Rente und bei mir im Studio als Experten sind heute Abend Michael Härte, Finanzexperte der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein, und Jan Prier von der Deutschen Rentenversicherung Nord. Herr Prier, zunächst einmal an Sie die Frage: Wo liegt momentan eigentlich das größte Problem in unserem Rentensystem? Sind es die niedrigen Zinsen, die uns zu schaffen machen, oder eher der demografische Wandel?
Naja, die Deutsche Rentenversicherung hat mit dem Zinsniveau nicht so große Probleme, weil wir ja kein Kapital anlegen. Das System der gesetzlichen Rentenversicherung leidet eher unter dem demografischen Wandel. Das ist eigentlich unser Problem. Wir werden in Zukunft immer mehr hoffentlich gesunde Alte haben und immer weniger junge Beitragszahler.
Das heißt, dadurch, dass die Jungen ja im Prinzip heute die Beiträge der Alten bezahlen, gibt es in Zukunft einfach weniger Menschen, die einzahlen, aber ganz viele, die das Geld brauchen.
So kann man es sagen. Und es ist nicht nur so, dass wir relativ viele haben werden, die das Geld brauchen, sondern die viele, die wir haben, die werden natürlich auch noch immer älter. Und das war ja früher anders. Von der Seite her müssen die Jungen eine höhere Last schultern, das ist keine Frage. Und da gibt es dann eben verschiedene Mechanismen, wie man damit umgehen kann.
Herr Härte von der Verbraucherzentrale, aber das ist das eine Problem im Rentensystem, aber trotzdem die niedrigen Zinsen kommen erschwerend hinzu, oder?
Ja, Herr Prier hat gerade nur eine Säule angesprochen. Unsere Rente oder die Altersvorsorge basiert aber letztlich auf einem, ich würde sagen, 3,5-Säulen-Modell. Es gibt die gesetzliche Rentenversicherung, die betriebliche Altersvorsorge und die private Altersvorsorge, und die halbe Säule ist jetzt mal die sogenannte Riester-Rente. Und eine dieser Säulen, die Herr Prier angesprochen hat, ist natürlich ganz stark vom demografischen Wandel momentan beeinträchtigt. Die anderen Säulen sind aber, wie ich finde, noch viel stärker beeinträchtigt, leider durch diese aktuell sehr, sehr niedrige Zinssituation. Es ist also kaum möglich, diese beiden Säulen so zu stabilisieren, dass sie unsere Altersvorsorge tragen wird. Daher ist es jetzt ganz wichtig, eine pfiffige Strategie auszuarbeiten, wie ich momentan mein Geld optimal anlegen kann, um vielleicht nicht nachher in diesem großen Problem zu stecken, dass die Gesellschaft die Renten der vielen Leute schultern muss.
Da wollen wir heute ein bisschen helfen bei der pfiffigen Strategie. Herr Prier, zunächst an Sie aber nochmal die Frage: Wenn ich jetzt so in die gesetzliche Rentenversicherung einzahle, momentan gibt es, glaube ich, knapp 50% hinterher an Rente zurück. Bis 2030 ist gerade im Gespräch, soll das auf 43% sinken. Gibt es da irgendwie eine Faustformel, dass ich heute weiß, so und so viel muss ich verdienen im Durchschnitt, damit ich hinterher auch eine Rente rauskriege, von der ich ganz gut leben kann?
Ja, das ist ein großes Problem, weil das, was einem vorgestellt wird in den Medien oder auch das, worüber wir jetzt reden, das ist natürlich immer dieser Durchschnittsrentner, dieser sogenannte Eckrentner. Das ist eigentlich eine Person, die es in der Realität gar nicht gibt. Das heißt also, der Einzelfall ist im Grunde genommen am Ende das, was wir tatsächlich irgendwo betrachten müssen. Wenn wir uns jetzt diesen Durchschnittsrentner vornehmen, dann kann man nicht sagen, er muss so und so viele Jahre einzahlen, aber man kann sagen, wenn er eine vernünftige Rente haben will, dann sollte er 45 Arbeitsjahre zurücklegen mit einem durchschnittlichen Entgelt, was allem entspricht. Und da sind wir dann heutzutage beim Bruttogehalt, was so knapp bei 35.000 Euro liegt im Jahr. Also dann wäre man so ein Durchschnittsbürger. Wenn wir also von der Reinigungskraft bis zum Generaldirektor alle Angestellten in einen Topf werfen, dann sind wir bei 35.000 Euro brutto im Jahr, roundabout. Da müsste man so ungefähr liegen, dann ist man Durchschnittsbürger. Und dann 45 Jahre arbeiten, dann würden wir zu einer durchschnittlichen Rente kommen, die dann wahrscheinlich so bei circa aus heutiger Sicht 1.350 Euro liegen würde.
Das ist ja auch immer noch nicht so viel, ne? Also ein üppiges Leben ist da noch nicht so richtig drin.
Nee, wenn man dann noch daran denkt, dass man von dieser Rente, das ist eine Bruttorente, die ich gerade genannt habe, auch noch Krankenversicherungsbeiträge bezahlen muss im Alter und diese Rente auch noch zu versteuern sein wird, dann ist das, was da übrig bleibt, nicht sehr viel. Das ist richtig.
Also das heißt, private Vorsorge, wenn man diese Zahlen hört, merkt man ja schon ganz schnell, ist super wichtig. Herr Härte, wie groß ist momentan der Beratungsbedarf? Wie viele kommen zur Verbraucherzentrale, weil sie privat vorsorgen möchten oder weil sie auch einfach ratlos sind?
Zahlen möchte ich jetzt aus Gründen der Diskretion nicht nennen, aber es kommen sehr viele. Unsere Termine sind über meistens mehrere Wochen doch ausgebucht. Ich habe immer nur ein Problem damit. Es kommen manchmal die falschen Leute. Es kommen nämlich diejenigen, die bald eine Rente erwarten und die fragen dann, was sie quasi ja kurz vor dem Zieleinlauf noch machen können. Und da muss ich dann leider sagen, ja, nicht mehr so viel. Oder es kommen die Leute, die schon sehr, sehr gut abgesichert sind. Und das sind häufig auch die, die Informationen wertschätzen und unsere Arbeit wertschätzen und die ihr Einkommen nachher im Alter nur noch optimieren möchten. Diejenigen, die wirklich später ein Problem mit Altersarmut haben, die kommen nicht. Aber die wollen wir haben. Die sollen bitte kommen, denn denen können wir helfen.
Das ist ein ganz wichtiges Stichwort Altersarmut. Das schwirrt momentan ganz doll durch die Medien. Wie viele, kann man das schätzen, wie viele Menschen oder Prozent der Bevölkerung später von Altersarmut bedroht sein werden? Gibt es da Statistiken drüber?
Das weiß ich so auch nicht. Es wird aktuell ja immer noch gesagt 2%, aber eben mit steigender Tendenz. Das wird von vielen Faktoren natürlich abhängig sein. Also eine genaue Zahl dazu, wann wir mit wie viel Prozent zu rechnen haben, haben wir auch nicht.
Was ist denn das richtige Alter? Sie haben gesagt, häufig kommen die Leute erst, wenn sie kurz vor der Rente sind. Was ist das richtige Alter, um sich Gedanken zu machen, wie man später abgesichert ist?
Ich würde sagen, man sollte in dem Moment damit beginnen, wo die schulische oder studentische Ausbildung beendet ist. Also in dem Moment, wo man seinen ersten Job hat, wo man sagt, das ist jetzt eigentlich das, womit ich mich wahrscheinlich die nächsten Jahre befassen werde, dann ist eigentlich der Zeitpunkt gekommen, wo man kommen sollte. Die Deutsche Rentenversicherung berät zusätzlich zu dem, was man gesetzlich macht, unabhängig eben auch in dem Bereich hinein, was man privat zusätzlich machen kann. Und wir versuchen auch schon ganz junge aufzuklären. Wir gehen mittlerweile in die Schulen rein, wir gehen in die Berufsschulen, wir gehen an die Gymnasien. Es gibt eine Aktion, die nennt sich Rentenblicker, die läuft bundesweit. Die Lehrer haben die Möglichkeit, die Referenten anzufordern. Und wir versuchen dann den jungen Leuten einmal aufzuzeigen, wie funktioniert die gesetzliche Rentenversicherung, was ist im Großen und Ganzen zu erwarten und welche Alternativen dazu beziehungsweise zusätzlichen Möglichkeiten gibt es.
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, das Thema Rente ist gefühlt, wenn man anfängt zu arbeiten, sehr, sehr weit weg und auch die Lust, sich damit zu befassen, ist auch relativ gering. Ja. Aber deswegen, wir sprechen da heute drüber und erreichen hoffentlich auch viele junge Menschen, die dann danach denken, so, ich muss jetzt was tun. Gleich gucken wir aber erstmal darauf, wie ist das Rentensystem eigentlich aufgebaut und wo kann man, an welchen Stellschrauben kann man drehen, damit man später eben gut abgesichert ist. Heute Abend in der Sendung zur Sache auf NDR1 Welle Nord. Gesetzliche Rente, Lebensversicherung, Immobilien, Aktien, betriebliche Altersvorsorge. Der Dschungel, in dem man sich momentan zurechtfinden muss, wenn man im Alter nicht arm sein möchte, der ist ziemlich groß. Aber wie ist unser Rentensystem eigentlich aufgebaut und wo liegen die Knackpunkte? NDR1 Welle Nord-Reporter Christian Nagel hat die wichtigsten Punkte für uns zusammengefasst.
Die Alterssicherung in Deutschland besteht im Wesentlichen aus drei unterschiedlichen Absicherungen, dem sogenannten Drei-Säulen-Modell. Erstens die gesetzliche Rentenversicherung. Sie basiert auf dem Umlageverfahren. Das bedeutet, die Beiträge werden nicht gespart. Das vom Arbeitnehmer eingezahlte Geld wird direkt an Rentner ausgezahlt. Junge Arbeitnehmer sorgen so für die ältere Generation, der sogenannte Generationenvertrag. Das Problem: Wegen des demografischen Wandels müssen immer weniger Arbeitnehmer immer mehr Rentner finanzieren. Deshalb steigen die Beitragssätze und das Renteneinstiegsalter wird heraufgesetzt. Wer früher in Rente geht, bekommt auch weniger ausgezahlt. Davon ausgenommen sind die Beamtenversorgung und andere Versorgungsmöglichkeiten, zum Beispiel für Selbstständige und Freiberufler. Zweitens die betriebliche Altersvorsorge. Dabei zahlen Arbeitnehmer und Arbeitgeber gemeinsam in eine Versicherung, eine Pensionskasse oder einen Fonds ein. Diese Altersvorsorge bietet für beide Parteien auch steuerliche Vorteile. Außerdem sind hier staatliche Zulagen möglich. Es gibt sie aber meist nur in großen Unternehmen. Arbeitgeber und Angestellte im öffentlichen Dienst können eine Zusatzversorgung wählen. Drittens die private Altersvorsorge. Hier wird Vermögen gebildet, das später als Einmalzahlung oder als monatliche Zusatzrente wieder ausgezahlt wird. Die bekannteste ist die Riester-Rente, die zudem noch staatlich gefördert wird. Aber auch Lebensversicherung und andere Formen von Rentenversicherungen sind hier möglich. Da sich seit Jahren abzeichnet, dass viele zukünftige Rentner von der gesetzlichen Rente vermutlich nicht leben können werden, ist die Bedeutung der zweiten und dritten Säule größer geworden. Doch beide sind vom Kapitalmarkt und von der Zinsentwicklung abhängig. Angesichts der Nullzinspolitik der Europäischen Union fällt es den Versicherungen immer schwerer, die erhofften Renditen zu erwirtschaften.
Herr Prier von der Deutschen Rentenversicherung, ist das in der Vergangenheit eigentlich deutlich genug kommuniziert worden, dass diese erste Säule, die gesetzliche Rente, definitiv nicht ausreicht, um den Lebensstandard zu halten und ein einigermaßen komfortables Leben zu führen?
Na, ich sag mal so, seit Norbert Blüm hat sich ja einiges getan. Es hat diverse Rentenreformen gegeben mit Veränderungen in den Gesetzen. Denken wir an die Anhebung der Altersgrenzen und so weiter. Das Rentenniveau ist durch die Veränderung in der Rentenformel, nimmt es eben ab. Ich denke schon, dass da in der Öffentlichkeit einiges kommuniziert wurde, aber Sie hatten eingangs auch schon ein bisschen gesagt, wenn man eben noch jung ist und man kommt gerade aus dem Studium raus oder man hat eben gerade seine Berufsausbildung beendet, hat man natürlich ganz andere Gedanken in seinem Kopf. Da schwirrt einem das erste Auto rum oder man überlegt, wie man seine Wohnungseinrichtung bezahlen soll. Die Rente erscheint einem da unendlich weit weg. Und das Problem bei der privaten Vorsorge ist schlicht und ergreifend, man hat nicht in der Regel so große Beträge monatlich zur Verfügung, um aufbauen zu können. Also braucht man dann eine möglichst lange Spardauer, um überhaupt etwas aufbauen zu können. Und das ist das Kernproblem. Wir müssen an die ganz jungen Leute ran, dass die vom ersten Tag an, wenn sie anfangen zu arbeiten, wissen, ich muss gleich etwas tun. Und etwas anderes, was natürlich auch immer teilweise bei bestimmten Personengruppen auch beliebt ist. Es ist eben auch wichtig, dass jeder Euro, den man verdient, im Grunde genommen auch verbeitragt wird. Es ist auf der einen Seite schön, wenn man zum Beispiel einen Nebenjob macht und man hat die Möglichkeit zu sagen, dieser Job ist beitragsfrei. Wann hat man das Geld brutto für netto? Das ist toll, erstmal. Aber auf der anderen Seite, wenn man von vornherein verbeitragen würde, dann lohnt es sich halt wieder fürs Alter, weil jeder Cent zählt. Es ist nicht immer gut, das Geld nur brutto für netto zu haben. Im Alter rächt es sich. Also das sind so die ersten Möglichkeiten, wo man schon mal ansetzen könnte, um ein bisschen mehr zu tun.
Herr Härte von der Verbraucherzentrale, ich habe bisher immer gedacht, okay, klar, wenn man später in Rente geht, dann kriegt man natürlich nicht das, was man vorher verdient hat, ist ein bisschen weniger, aber im Alter brauche ich ja auch nicht mehr so viel Geld. Ich habe ja dann vielleicht mein Haus, muss keine Miete mehr bezahlen und einfach die Ausgaben sinken. Ist das eine richtige Annahme?
Ja, Sie sprechen da was ganz Interessantes an. Also wie Herr Prier schon gesagt hat, die gesetzliche Rente, also die erste Säule, soll ja die Existenz sichern, aber nicht den Lebensstandard. Das heißt, im Umkehrschluss, ich muss mich auch mit dem Gedanken anfreunden, meinen Lebensstandard als Rentner zu verändern. Ich muss vielleicht meine Wohnsituation anpassen, ich muss Konsumgewohnheiten verändern, also nicht mehr alle 3 Jahre ein neues Auto, nicht mehr jedes Jahr eine Fernreise. Ich muss mein Leben anpassen. Und ich halte es für sehr, sehr wichtig, sich frühzeitig damit auseinanderzusetzen, wie viel Geld werde ich später im Ruhestand tatsächlich benötigen. Denn wenn ich jetzt höre, ich werde ein Einkommen von 1.300, 1.400 Euro an Rente haben, dann lässt sich damit durchaus vernünftig leben, wenn ich meine Ausgaben anpasse. Und ich finde, da müssen wir so eine Gesamtstrategie fahren und alle Möglichkeiten nutzen, später im Alter preiswert zu leben. Ob die eigene Immobilie ein guter Schritt dahin ist, hängt immer von vielen Einzelfällen ab. Aber ich glaube, da können wir später noch was zu sagen.
Genau. Also das Wichtige ist auf jeden Fall, die Ausgabenseite auch mal anzuschauen und nicht zu gucken, was kriege ich eigentlich durch die Rente rein, sondern was muss ich auch ausgeben. Und da gucken wir gleich nochmal im Detail drauf, hier in der Sendung zur Sache auf NDR1 Welle Nord. Die gesetzliche Rente ist zwar das wichtigste Standbein der Altersvorsorge, doch um seinen Lebensstandard auch als Rentner halten zu können, ist eine ergänzende private und betriebliche Absicherung ratsam. Wenn der Betrieb diese denn anbietet, denn längst nicht alle Betriebe bieten so etwas an. Wenn nicht, empfehlen Experten eine höhere private Absicherung. Aber das Richtige zu finden, das ist oft ziemlich schwierig. Deswegen sprechen wir genau über dieses Thema heute Abend in der Sendung zur Sache. Hoppla, die Rente reicht später hinten und vorne nicht. Diese Erkenntnis haben viele Arbeitnehmer, allerdings oft erst viel zu spät und wenden sich dann hilfesuchend an ihre Bank oder an die Verbraucherzentrale. Bei uns im Studio ist Michael Härte, Finanzexperte der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein. Herr Härte, das haben Sie vorhin schon gesagt, viele, die kommen einfach viel zu spät. Eigentlich müsste man mit dem ersten Tag, wo man in Ausbildung geht, anfangen, auch fürs Alter vorzusorgen. Sie haben aber eben ein ganz anderes Thema noch angesprochen, das war die Ausgabe. Guthabenseite. Das war, also es ist sehr spannend. Ich finde, da sollte man noch mal ein bisschen näher einhaken. Wie ist das mit der Ausgabenseite? Ist es so, dass ich im Alter weniger ausgebe, oder ist es so, dass unter Umständen Kosten auf mich zukommen, die ich bei dieser geringen Rente dann noch bedenken muss, die ich jetzt noch gar nicht im Kopf habe?
Wenn ich mal nicht arbeite, weil ich gerade Urlaub habe, merke ich, dass ich viel mehr Geld ausgebe, weil ich ja auch viel mehr Zeit habe, Geld auszugeben. Deswegen kostet Urlaub bei mir immer unglaublich viel Geld, also mache ich keinen Urlaub. Im Alter ist es so, Sie müssen sich halt überlegen, welche Investitionen, zum Beispiel in mein Eigenheim, möchte ich im Alter noch tätigen. Wenn Sie jetzt gerade vor der Entscheidung stehen, zum Beispiel Ihr Haus zu renovieren, sollten Sie sich fragen, ob Sie es halt schick machen oder ob Sie es altersgerecht machen, ob Sie vielleicht dafür sorgen, dass das Haus barrierefrei wird, Sie also vielleicht sogar mit einem Rollator in die Badewanne kommen oder dass die Türen breit genug sind und, und. Oder Sie sagen sich vielleicht, wir machen hier gar nichts mehr, weil wir das Haus eh verkaufen werden und dann in eine entsprechend angepasste Wohnung ziehen. Genauso kann man sich fragen, brauche ich im Alter ein großes Auto, mit dem ich lange Strecken fahre, oder reicht mir irgendwo ein kleiner Stadtflitzer? Genauso können Sie halt auch Ihr Einkaufsverhalten verändern. Sie können halt einfach mehr Zeit dafür verbringen, einfach mal nach Angeboten zu suchen, Nahrung selbst herzustellen und, und. Es gibt unglaubliches Sparpotenzial, und das sollte man ausnutzen. Natürlich ist der ganz große Kostenfaktor das Wohnen. Und da ist es unglaublich wichtig, in der Zeit, in der man noch arbeitet und genügend Geld hat, sich ein Heim zu schaffen, was auch fürs Alter taugt. Oder eben, wenn man merkt, es wird niemals fürs Alter taugen, weil es von der Lage her nicht passt, weil es einfach zu groß ist, sich vielleicht schon mal nach einer anderen Wohnung oder nach einem Wohnheimplatz umzusuchen.
Also da auch wieder Weitsicht, ne, die gefragt ist.
Ja, natürlich.
Wenn ich jetzt zu Ihnen komme, aber nur noch so 10, 15 Jahre bis zur Rente habe und dann eben feststelle, oh, das, was auf diesem Bescheid steht, das ist ja doch eine relativ geringe Summe. Ist es dann schon zu spät, noch irgendwas zu machen, oder können Sie den Leuten auch dann noch helfen?
Es ist nie zu spät. Und das Erste, was wir machen, wir gucken uns mal den Bescheid an und fragen uns, ob man später möglicherweise in die sogenannte Grundsicherung schlittern wird. Das heißt, ob es jetzt überhaupt noch Sinn machen kann, zusätzlich Geld fürs Alter anzusparen, weil man später im Alter faktisch ein Sozialfall sein wird, sodass Gelder, die man bekommt, angerechnet werden. Da müssen wir uns dann diese erste ehrliche Frage stellen. Wenn die Antwort Nein lautet und man schon mal über diese erste Hürde hinweggekommen ist, dann gucken wir mal, wie viel Geld überhaupt zur Verfügung steht, ob es eine einmalige Zahlung ist oder ob es regelmäßig angelegt werden kann. Und dann müssen wir uns eben fragen, wann soll das Geld denn zur Verfügung stehen? In welcher Form soll das Geld zur Verfügung stehen? Welche Erfahrungen haben die Kunden im Bereich Geldanlage? Ja, und vielleicht auch, welche Pläne haben Sie noch in Zukunft?
Sie haben das gerade angesprochen, man muss auf den Bescheid schauen, ob man in diese Grundsicherung reinrutscht. Also das heißt, dass man später auf Sozialleistungen angewiesen ist, weil die Rente eben nicht reicht. Wir haben eben gehört, ungefähr 35.000 Euro muss ich im Schnitt über 45 Jahre einzahlen, damit meine Rente hinterher bei, so 1,3, 1,4 brutto liegt. Es gibt einfach unglaublich viele Menschen, die nie auf 45 Jahre und 35.000 Euro kommen. Was raten Sie diesen Menschen? Sollten die überhaupt was für die Altersvorsorge tun, oder sind sie unter Umständen hinterher die Blöden, weil sie eine Riester-Rente oder was auch immer abgeschlossen haben, vorgesorgt haben und dann hinterher feststellen, das wird mir alles auf die Grundsicherung angerechnet?
Das ist jetzt vielleicht eine überraschende Antwort, aber Altersvorsorge meint ja auch, dass ich mir ein vernünftiges Bildungsniveau aneigne und vielleicht später dadurch die Chance habe, einen Beruf mit einer höheren Bezahlung zu erreichen. Das heißt, wenn hier jemand kommt und sagt, ich bin Anfang 30 und ich bin in einem Job in einem Niedriglohnbereich und ich werde also nie was Tolles im Alter erreichen, dann muss man dem letztlich den Kopf waschen und sagen, nutz doch deine Chance, bilde dich fort und sieh zu, dass du irgendwie die Chancen, die sich jetzt ergeben, ein besseres Einkommen zu erwirtschaften, einfach mal nutzt. Also bitte niemals aufgeben. Denn wir wissen ja auch nicht, wie in 30, 40 Jahren das Sozialsystem sein wird. Wir können ja nicht davon ausgehen, dass wir auch in 30 oder 40 Jahren noch eine Grundsicherung erhalten. Es kann ja auch sein, dass man dann Suppenküchen aufmacht.
Auf der anderen Seite wird es immer Menschen geben, die eben nicht so viel verdienen. Wir haben zum Beispiel auf Facebook einen Kommentar von Marion Grundmann. Sie schreibt: Altersvorsorge bei Mindestlohn, wie geht das? Also wenn ich tatsächlich nicht so viel verdiene, dann zahle ich ohnehin schon weniger in die Rentenversicherung ein und habe dann das Problem, dass mir ja ohnehin zum Leben meistens nicht so richtig viel übrig bleibt, geschweige denn, um dann noch für das Alter vorzusorgen. Ist das irgendwie ein Teufelskreis, aus dem man auch nicht rauskommt?
Also natürlich ist das ein Teufelskreis, denn wenn wir sagen, diese Säule der privaten Altersvorsorge, die fällt komplett weg, weil ich überhaupt nicht genügend Geld habe zum Sparen, dann steht meine Altersvorsorge eben auf zwei relativ wackeligen Beinen. Nichtsdestotrotz, wenn ich im Alter vielleicht schon über angemessenen Wohnraum verfüge oder ich es geschafft habe, ein bisschen Geld anzusparen, dann kann ich dieses Geld ja auch im Rahmen der mir zur Verfügung stehenden Freibeträge behalten. Und ich finde es immer ganz wichtig, bevor man irgendwelche Entscheidungen trifft, sich von den Fachleuten beraten zu lassen. Und das sind für mich unter anderem die Kollegen bei der Deutschen Rentenversicherung. Mit denen kann man mal darüber sprechen und eine Prognose finden. Ansonsten natürlich auch andere Sozialversicherungsträger, die einem dann Informationen darüber geben können, ob bestimmte Werte im Alter angerechnet werden oder nicht.
Also ich höre dabei Ihnen raus, den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, ich mache gar nichts, ich verlasse mich auf den Sozialstaat. Das ist die schlechteste Alternative?
Richtig, das ist absolut falsch.
Herr Prier von der Deutschen Rentenversicherung, sehen Sie das auch so, dass das die schlechteste Alternative ist, gar nichts zu machen und sich eben auf den Staat zu verlassen?
Definitiv. Das ist zumindest die unsicherste Alternative, weil der Kollege hat es gerade schon gesagt. Niemand weiß, wie in 10, 20 oder 30 Jahren unser Sozialstaat aussehen wird. Und davon auszugehen, dass wir alle eben eine Grundsicherungsleistung bekommen werden in dieser entsprechenden Höhe, wie wir sie heute haben, das ist unsicher.
Prima. Da haben wir schon ein Zwischenfazit. Also, dass es auf jeden Fall wichtig ist, privat vorzusorgen, auch wenn man eben nicht so viel Geld übrig hat, zu gucken, wie viel kann man investieren. Da gucken wir gleich nochmal, was auch eben bei Menschen, die nicht so viel Geld übrig haben, was man da tun kann. Wir haben gerade darüber gesprochen, wie man am besten schon früh Vorsorge trifft, um später nicht Gefahr zu laufen, im Alter arm zu werden. Dabei sind wir auf das Problem gestoßen, dass Menschen, die schon jetzt wenig haben, natürlich auch wenig übrig haben, was sie anlegen können. Herr Prier von der Deutschen Rentenversicherung, jemand, der jetzt eben, vielleicht auf Mindestlohnniveau arbeitet, ein bisschen darüber, Kinder zu versorgen hat, wie kann so jemand trotzdem versuchen, was fürs Alter anzusparen oder zurückzulegen?
Ja, das wird natürlich persönlich sehr unterschiedlich sein. Sie haben jetzt ein kleines Stichwort gegeben, wo ich sofort dann anspringen würde. Sie sagten, Kinder hat. In dem Moment, wo jemand, der ein relativ niedriges Einkommen hat, Kinder hat, vielleicht sogar mehrere Kinder hat, da ist dann die Riester-Rente tatsächlich ein Instrument, wo man sagen kann, sie kann sich lohnen, weil es eben Kinderzulagen gibt und eben auch noch die eigene Zulage gibt. Das heißt, das, was derjenige selber tatsächlich sparen muss, ist gegebenenfalls nur ganz, ganz gering, was er monatlich aufzuwenden hat und trotzdem am Ende des Jahres einen relativ hohen Betrag auf seinen Vertrag hinauf aufgestellt bekommt. Da kann es gut sein. Da kann die Riester-Rente nach wie vor ein tolles Instrument sein. Man muss sich das wirklich individuell angucken. Es ist unglaublich schwierig, bei der Altersvorsorge einfach so einen pauschalen Rat zu geben, weil es ist nicht so einfach. Wenn wir zum Beispiel eine Alleinerziehende haben mit Kind, dann muss man fairer halber sagen, dass diese Personengruppe ein sehr, sehr hohes Risiko hat, später von Altersarmut dann bedroht zu sein, wenn der Job, den diese Alleinerziehende hat, vielleicht auch noch ein Job ist, der nicht besonders gut bezahlt ist. Ich sage jetzt mal Verkäuferin im Einzelhandel als Beispiel und dann vielleicht nur Teilzeit. Dann haben wir ein Riesenproblem. Das ist so, da können wir auch nicht viel rausholen. Da muss man sich das Ganze eben anschauen, was da überhaupt noch geht. Aber andere Alleinerziehende, es gibt ja auch alleinerziehende Ärztinnen als Beispiel, da stellen sich natürlich die Fallgruppen ganz anders. Die Dame ist eventuell in einer hohen Gehaltsgruppe und da sieht das dann alles wiederum ganz anders aus. Aber auch da sollte man prüfen, immer wenn Kinder im Spiel sind, lohnt sich immer die Riester-Rentenberechnung, einfach mal reinzuschauen, wie sieht's da aus.
Was ist so ein Mindestbetrag, den ich in die Hand nehmen muss, auf den ich verzichten muss, um zum Beispiel eine Riester-Förderung in Anspruch nehmen zu können?
Das ist jetzt wiederum davon ab, also 4% sagt man, also vom Vorjahresentgelt, also das, was man brutto im Jahr vorher verdient hat, davon soll man 4% sozusagen sparen, aber die Zulagen, die man eben bekommt, die werden davon noch wiederum abgezogen.
Das heißt, wenn ich 10.000 Euro brutto verdient habe im vergangenen Jahr, ist nicht viel,
ja,
muss ich mindestens 400 Euro bezahlen.
Genau so ist es. Der Eigenaufwand wären 400 Euro, da geht dann noch die Grundzulage ab und dann habe ich nachher nur noch eine Eigenzulage von ungefähr 246 Euro im Jahr. Hm. Das ist dann wiederum halt nochmal durch 12, dann bin ich bei 20 Euro im Monat, so roundabout.
Aber für jemanden, der nicht so viel hat, 20 Euro.
Ist 20 Euro wiederum viel Geld. Mm. Ist gar keine Frage, ja.
Wir haben gerade das Stichwort gehabt, alleinerziehende Mütter. Das ist ja ein Phänomen, was in unserer heutigen Gesellschaft einfach immer mehr zunimmt. Ist da das Rentensystem überhaupt noch zeitgerecht? Oder muss da möglicherweise auch einfach der Gesetzgeber sagen, alleinerziehende Mütter hatten wir vor 50 Jahren so gut wie gar nicht, ist ein neues Phänomen. Gesellschaft hat sich weiterentwickelt, da müssen wir uns auch weiterentwickeln, indem wir da ganz andere vielleicht Bedingungen stricken.
Ja, Frau Nahles hat da ja bei ihrem Amtseintritt gerade eingeführt gehabt, dass es den zweiten Entgeltpunkt für die Kindererziehungszeiten gibt bei den Geburten vor 92. Bei Geburten nach 92 haben wir schon drei Jahre sozusagen Kindererziehungszeit mit einem Entgeltpunkt. Das ist schon wieder so fachchinesisch Entgeltpunkt. Ein Entgeltpunkt heißt, es wird einfach so getan, als wenn man in einem Jahr circa 35.000 Euro brutto verdient hat. Das heißt, es wird fingiert und in das Versicherungskonto beim Rentenversicherungsträger sozusagen reingestellt. Drei Jahre bekommt man. Das heißt, die ersten drei Jahre nach der Geburt ist diese alleinerziehende Mutter rentenrechtlich zunächst mal eigentlich relativ gut versorgt, kann man sagen. Danach müsste diese alleinerziehende Mutter tatsächlich sagen, ich muss jetzt sowas wie einen Kindergarten, wie einen Hort in Anspruch nehmen und ich muss wieder loslegen, damit ich was für meine Rente tue. Wenn sie dann sozusagen weiterhin zu Hause bleibt und von Sozialleistungen leben würde, dann wird es nachher richtig schwer, überhaupt noch irgendwie ein bisschen was aufbauen zu können.
Also kann man sagen, für alle, die wenig verdienen, die jetzt schon wenig haben, wird es im Alter einfach noch schlechter.
Ja, man muss nun auch dazu sagen, die Rente hat eben Lohnersatzfunktion. Die Rente soll im Alter mehr oder weniger das ausgleichen, was der Lohn vorher gebracht hat. Wenn ich jetzt jemanden habe, der in seinem ganzen Leben immer nur sehr niedrige Löhne gehabt hat, der wird natürlich auch nur eine relativ niedrige Rente erhalten können. Und sie wird dann wahrscheinlich, aus heutiger Sicht zumindest, unter dem Grundsicherungsniveau liegen. Das heißt, diese Person kriegt dann eine Rente von, keine Ahnung, 250 Euro monatlich und wird sich den Rest vom Amt dazu holen müssen.
Okay, das sind nicht so rosige Aussichten für Menschen, die nicht so viel verdienen. Herr Hertha hat deshalb vorhin gesagt, man soll, vor allem wenn man jung ist, gucken, dass man möglichst sich fortbildet, weiterbildet, um vielleicht irgendwann mal einen besseren Job zu bekommen, wo man mehr verdient, wo man dann auch vielleicht mehr einzahlen kann in die Rentenkasse. Als nächstes würde ich sagen, gucken wir hier in der Sendung zur Sache mal auf die verschiedenen Produkte, die man abschließen kann, wenn man eben entsprechend ein bisschen was übrig hat und wo es Sinn macht, momentan auch in Niedrigzinszeiten Geld zu investieren und wo Sie dann sagen, da hat man hinterher auch was davon. Zinsen im Keller, wenn die Rente plötzlich nicht mehr reicht. Das ist unser Thema heute hier in zur Sache und wir haben uns mal auf der Straße umgehört, wie die Menschen ihr Geld anlegen, um später gut abgesichert zu sein.
Ich spare momentan sehr viel Geld, aber ich lege es mir eher selber zur Seite, weil ich den Banken nicht mehr so vertraue.
Ich lege das aufs Konto. Ich weiß auch nicht genau, wie viel Zinsen ich bekomme. Ja, mache mir da auch eher momentan wenig Gedanken drüber.
Ja, am besten unter das Kopfkissen legen, weil ich auch nicht weiß, wenn ich das Geld zur Bank bringe, kriege ich es wirklich wieder am Ende oder was passiert überhaupt? Ich finde es eine total unsichere Situation gerade.
Also wir versuchen ein bisschen was zu sparen, aber nicht, um jetzt irgendwie großartig Zinsen zu kriegen, weil das ist ja eh kein Thema momentan. Eher, um dann vielleicht irgendwann mal ein Häuschen zu kaufen, wenn die Immobilienblase vielleicht irgendwann mal wieder platzt. Deswegen kommt es klassisch aufs Konto.
Ich studiere noch und deswegen lege ich nichts an zurzeit, weil ich nichts zum Zurücklegen habe.
Jetzt ist eher die Tendenz so, dass ich sage, eher das Geld ausgeben als anlegen geht ja gar nicht, weil dafür keine Zinsen mehr zu erwarten sind.
Das Geld einfach ausgeben und das Kopfkissen oder aber aufs Konto legen, Immobilien kaufen. Was soll man denn nun heutzutage am besten machen, um später fürs Alter gut versorgt zu sein? Dazu haben wir zwei Experten bei uns im Studio. Michael Herte, Finanzexperte der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein und Jan Prier von der Deutschen Rentenversicherung Nord. Ich bin Rebecca Mehrholz. Der Gedanke, sich mit Riester-Rente, Lebensversicherung und Co. auseinanderzusetzen, der ist für viele Menschen ziemlich abschreckend, weil es einfach so viel Auswahl gibt und jeder auch irgendwie einen anderen Ratschlag gibt. Ich habe im Vorfeld der Sendung deshalb mit Klaus Treimer, dem Vorstand der Volksbanken Raiffeisenbanken aus Holstein Nord, gesprochen und ihn gefragt, was er empfiehlt, wenn jemand eben nach einer Altersvorsorge fragt. Die Antwort war ziemlich klar. Die erste Option ist für Klaus Treimer noch immer die Riester-Rente.
Wir glauben, dass dieses Thema in der Bevölkerung im Moment zu negativ diskutiert wird. Wir glauben, die Riester-Förderung ist hochattraktiv. Kombiniert mit hohen Zulagen und steuerlichen Förderungen kann man hier attraktive Hilfe für den Aufbau eines Altersvorsorgevermögens erreichen.
Herr Härte von der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein, wie sehen Sie das? Ist die Riester-Rente eine gute Option?
Also erstmal störe ich mich ein bisschen an den Begriff Riester-Rente. Es gibt keine Riester-Rente, sondern es gibt eine staatliche Zulage als Belohnung dafür, dass ich etwas fürs Alter zurücklege. Ich werde also dafür belohnt, dass ich von meinem Nettogehalt etwas zurücklege, um es im Alter zu nutzen. Und da teile ich das, was der Kollege bei der Bank gesagt hat. Ja, Riester-Rente oder diese alterszulagegestützte Rente, die ist sinnvoll, aber jetzt kommt es ganz entschieden darauf an, für welches Produkt ich mich entscheide. Denn es gibt hier eine große Auswahl und ich kann da leider sehr viel falsch machen. Wenn ich mich zum Beispiel als junger Mensch für ein Versicherungsprodukt entscheide und sehr hohe Abschlusskosten habe und sehr hohe Verwaltungskosten habe, ich diese Versicherung aber gar nicht bis zum Ende behalte, weil ich zwischendurch aussteige und das Geld für den Immobilienerwerb nutze, dann hat mir diese Riester-Versicherung nicht viel gebracht. Auch derjenige, der viel verdient und vielleicht keine Kinder bekommt, Kinder hat, der hat auch nicht so wahnsinnig viel von der Riester-Rente, weil er nur wenig Zulagen bekommt, dafür aber sehr viel von seinem Einkommen überhaupt erstmal sparen muss.
Sie haben gesagt, es gibt hohe Kosten. Wo kann ich die erkennen, wenn ich zur Bank gehe und sage, ich möchte gerne eine Riester-Rente abschließen? Welche Produkte haben Sie da? Wo erkenne ich, wie viel das erstmal kostet, was die Banken da an Gebühren zum Beispiel nehmen?
Okay, ganz praktischer Tipp. Schmeißen Sie erstmal alle Hochglanzprospekte zur Seite und fragen Sie nach einem sogenannten Produktinformationsblatt. Finanzdienstleister sind verpflichtet, ein Produktinformationsblatt zu erstellen und an die Hand zu reichen. Da gibt es eine Auflistung der Kosten. Das sind einmalige Abschluss- und Vertriebskosten. Und dann gibt es halt auch noch Verwaltungskosten, die mit einer jährlichen Rate angegeben werden. Diese Kosten werden halt von meinem angelegten Geld abgezogen. Das heißt, wenn ich im Jahr vielleicht 1.000 Euro in so einen Vertrag einzahle und ich habe eine Kostenquote von 5%, weiß ich, dass 50 Euro im Jahr weggehen und die natürlich meine Rendite schmälern.
Also das merke ich vielleicht gar nicht, weil ich denke, ich zahle ja meine 1.000 Euro ein, aber in Wirklichkeit eben nur 950. Also Produktinformationsblatt, da drauf gucken, da werde ich dann schlauer. Das ist schon mal ein guter Tipp, um ihn sich zu merken. Dann hat Klaus Treimer gesagt, Riestern alleine, das reicht häufig auch nicht aus. Sinnvoll ist eine betriebliche Altersvorsorge. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Hören wir mal, was der Bankexperte rät.
Der Sparbeitrag wird in ein Versicherungskonto eingezahlt. Und dieses Versicherungskonto kann man dann auch kombinieren mit einer aktienorientierten Anlage im Hintergrund. Da kommt es dann darauf an, welche Risikoneigung der Kunde hat, welche Laufzeit in diesem Altersvorsorgevertrag noch drin ist, um dort die richtige Mischung der hinterlegten Variante zu wählen.
Das ist ein Tipp, den ich schon häufig gehört habe, jetzt in der Niedrigzinsphase auf Aktien oder auf Fonds oder auf Rentenpapier, auf so etwas auszuweichen. Was halten Sie davon als Verbraucherschützer?
Also momentan gibt es nur sehr, sehr geringe Zinsen auf alle Einlageprodukte. Einlageprodukte sind eben Sparbücher, Termingeld, Tagesgeld, Girokonto. Daher finde ich den Tipp gut zu sagen, ich muss mein Geld in sogenanntes Produktivkapital investieren. Das ist soweit richtig. Produktivkapital ist insbesondere die Beteiligung an Aktien, von mir aus auch in Form von der Beteiligung an Investmentfonds. Ich kaufe also nicht einen Wert, sondern ein Sammelsurium an Werten. Aber hier kommt es auch wieder darauf an, welches Produkt ich auswähle. Ich habe eine ganz große Auswahl an Produkten, die lassen sich aber vereinfacht in zwei Gruppen einteilen. In sogenannte aktiv gemanagte Produkte und passive Produkte. Aktiv gemanagte Produkte bedeutet, da sitzt ein Stab an Leuten, die diesen Fonds verwalten. Und das kostet Geld. Es gibt dann diese passiven Produkte, die bilden zum Beispiel Wertpapierindizes ab. Dort ist die Verwaltung sehr viel schmaler, das heißt, die Kosten sind sehr viel geringer. Soll bedeuten, langfristig werden diese Produkte wahrscheinlich, wenn ich keine großartigen Kurssteigerungen erwarten kann, interessanter für mich sein. Also von daher der Tipp, aus der Bank, der ist grundsätzlich richtig. Es kommt aber wie so oft darauf an, das richtige Produkt auszuwählen.
Gibt es da auch wieder ein Produktinformationsblatt, wo ich zumindest was zu den Kosten finde?
Natürlich. Wenn wir über Fonds sprechen, gibt es immer Produktinformationsblätter. Und ganz wichtig, lassen Sie sich die sogenannte Wertpapier-Kennnummer, die WKN, nennen. Wenn Sie die in einen Internet-PC eingeben und einfach mal danach googeln, finden Sie auf den einschlägigen Informationsportalen auch alle relevanten Informationen. Da werden Kursverläufe, Histogramme, aber natürlich auch die Kosten angezeigt. So kann man für sich mal vergleichen, was für Kosten entstehen da eigentlich. Welcher Ausgabeaufschlag, also der einmalige Aufschlag, entsteht beim Kauf dieses Produktes und welche regelmäßigen jährlichen Kosten habe ich da auch noch?
Dann hat der Bankexperte gesagt, ist nach wie vor die Immobilie auch eigentlich noch ein ganz gutes Anlageobjekt.
Ich glaube, die Immobilie ist weiterhin ein attraktives Vermögensziel. Die Immobilienpreise sind aufgrund der lang anhaltenden Niedrigzinsphase natürlich im Grunde genommen etwas nach oben getrieben. Wir glauben, dass das auch durch die zinsgünstigen Finanzierungslösungen, die derzeit aufgebaut werden können, mit bis zu 30-jährigen Festzinsbindungen auf dem heute historisch niedrigen Niveau, dass diese Vorteile einfach auch genutzt werden können, um sich mit Immobilieneigentum jetzt auseinanderzusetzen.
Herr Härte von der Verbraucherzentrale, stimmt das? Sind die Immobilienpreise noch so in Ordnung, dass das niedrige Zinsniveau das wieder wegmacht, oder sind die Preise einfach schon zu hoch?
Ja, also aus Diskussionen im Freundes- und Bekanntenkreis sehe ich halt, dass es sehr darauf ankommt, wo Sie die Immobilie suchen. Wenn Sie ein Haus im innerstädtischen Bereich suchen oder eine geräumige Wohnung im innerstädtischen Bereich, da sind die Preise um teilweise 30-40% innerhalb der letzten 5 Jahre gestiegen. Da muss man sich schon fragen, ob die Immobilie das noch wert ist. Und das Problem ist einfach, auch wenn hier eine 30-jährige Zinsbindungsmöglichkeit angesprochen wurde, das bieten nicht viele Banken und ich glaube auch genossenschaftliche Banken wie die Volks- und Raiffeisenbank bietet das nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen an. Problem könnte also sein, ich schließe heute ein preiswertes Darlehen ab, schaffe es aber nicht innerhalb der Phase, in der der Zins gebunden ist, diese Immobilie abzubezahlen und muss dann vielleicht nach 10 oder 20 Jahren neu finanzieren. Wenn der Zins dann aber wiederum recht hoch ist und wir müssen uns immer vergegenwärtigen, in den letzten 20 Jahren hatten wir einen Durchschnittszins von über 5%. Wenn also der Zins in den nächsten Jahren wieder auf den durchschnittlichen Satz kommt, kann es natürlich auch sein, dass viele Immobilien abgestoßen werden müssen, weil sich die Leute die Bude einfach nicht mehr leisten können. Von daher, wenn man sich auch schon zu Zeiten des durchschnittlichen Zinssatzes ein Haus leisten konnte und man sicher ist, dass das Haus auch werthaltig ist, man die Immobilie entweder im Alter gut nutzen kann oder man im Alter einen Käufer findet für die Immobilie, dann stimme ich dem zu, dann ist die Immobilie eine vernünftige Altersvorsorge. Wenn man es aber nur jetzt anschaffen kann, weil gerade heute die Zinsen es ermöglichen, habe ich da gewisse Probleme.
Dann halten wir jetzt schon mal fest, die Riester-Rente kann gut sein, wenn man das richtige Produkt findet. Gleiches gilt für die betriebliche Altersvorsorge. Und welche Möglichkeiten es sonst noch gibt, das Geld gut anzulegen, darüber sprechen wir gleich in der Sendung zur Sache auf NDR1 Welle Nord. So, wir haben gerade schon angefangen, ein bisschen abzuarbeiten, welche Produkte es alle gibt, wo man das Geld anlegen kann, um später eine hoffentlich gute Rente zu haben. Aber wir sind noch längst nicht am Ende mit unserer Checkliste, sag ich mal. Herr Härte von der Verbraucherzentrale, machen wir doch gleich mal weiter. Wie ist es eigentlich zum Beispiel mit Aktien? Also viele schwören ja momentan auf Aktien, weil es auf Sparbücher, Tagesgeldkonten und so weiter keine Zinsen gibt. Sollte ich mir jetzt tatsächlich, wenn ich ein bisschen Geld über habe, Aktien kaufen oder kann das auch gründlich schiefgehen?
Sie müssen sich dann eben auch mit den Wertpapieren auskennen und Sie müssen ja dann auch verantworten können, dass dieses Papier, das Sie dann erwerben, möglicherweise in den nächsten Jahren nicht so toll abschneidet. Und wie wir jetzt zum Beispiel an dem Dilemma rund um VW gesehen haben, kann also eine plötzliche Verfehlung des Unternehmens dazu führen, dass mein Aktienwert ganz rapide sinkt. Von daher halte ich nichts davon, das Geld in nur eine oder wenige Aktien zu investieren. Sinnvoller ist es, gerade für Leute, die sich nicht perfekt mit der Materie auskennen, das Geld zu streuen, und eine gute Streuung bieten Investmentfonds an. Aber ganz wichtig, Aktien oder auch Investmentfonds verlaufen halt nicht geradlinig. Das heißt, der Kurs wird nie vorhersehbar sein und es werden immer Schwankungen entstehen. Und nach den letzten Erfahrungen hat sich doch abgezeichnet, ich sollte in Wertpapiere nur dann investieren, wenn ich etwa 7 Jahre auf mein Geld wirklich verzichten kann. 7 Jahre, das ist ungefähr ein Konjunkturzyklus. Innerhalb dieser Zeit kann man erwarten, dass etwaige Verluste sich wieder ausgleichen.
Aber wenn ich zum Beispiel sage, ich lege jetzt jeden Monat 50 Euro für meine spätere Rente zurück, ich habe jetzt noch 30 Jahre, die ich bis zur Rente habe zum Beispiel, und da jeden Monat 50 Euro in irgendwie einen Investmentfonds reinpacke, wäre das eine gute Idee?
Das ist eine ganz tolle Idee, wenn Sie regelmäßig sparen und einen angemessenen Betrag monatlich dafür aufwenden. Ganz wichtig ist hier aber wieder die Kostenseite. Es macht keinen Sinn, 50 Euro im Monat zu investieren, wenn Sie für das Depot 100 Euro im Jahr bezahlen. Von daher muss man sich dann einen Anbieter suchen, der Ihnen erstmal einen Preis für das Depotkonto anbietet und natürlich auch Wertpapiere mit möglichst geringen Erwerbskosten.
Also die Depotgebühren, einfach diese Ausgabenseite auch wieder, die wir in einem anderen Zusammenhang vorhin schon hatten, auch bei solchen Investitionen immer im Kopf haben, ne?
Ganz genau, denn mit Wertpapieren kaufen Sie sich eine Sache und das Geld landet ja nicht komplett im Wertpapier, sondern ein Teil verdampft ja auch für Kosten. Und da müssen wir einen Deckel drauf machen, damit nicht so viel verdampft.
Ich glaube, das ist was gerne verschwiegen wird, wenn die Aktien und die Wertpapiere angepriesen werden, gerade auch bei Banken. Weil momentan habe ich das Gefühl, gilt das so ein bisschen als das Allheilmittel.
Ja, bei Banken ist es leider so, eine Bank versucht natürlich auch Produkte zu verkaufen. Eine Bank ist, ich sag mal ganz überspitzt gesagt, wie ein Einzelhandelsgeschäft, das Produkte verkauft. Und die machen natürlich auch eine Marge dadurch, dass sie bestimmte Produkte verkaufen und sie verdienen an manchen Produkten mehr und an manchen weniger. Und letztlich ist es schon so, dass die Produkte, die eine Bank am liebsten verkauft, natürlich das Produkt ist, was die höchste Marge abwirft. Eine hohe Marge, also einen hohen Gewinn, kann eine Bank aber auch nur durch recht hohe Gebühren erreichen. Und da muss man halt ganz genau hinschauen.
Auf jeden Fall lohnt sich da auch wieder der Vergleich, vielleicht auch einfach mal bei mehreren Banken sich beraten lassen. Wie kann ich meine Rente aufbessern? Ein paar Tipps haben wir in den vergangenen 1,5 Stunden schon gehört. Gleich fassen wir die besten Optionen nochmal zusammen, damit Sie auf jeden Fall den Durchblick haben. Sie hören die Sendung zur Sache auf NDR 1 Welle Nord. Unser Thema heute ist die Rente, aber so, es geht um die Riester-Rente jetzt. Das war nämlich damals vor 15 Jahren, als sie eingeführt wurde. Da waren sich die Politiker sicher, dass das Allheilmittel gegen Altersarmut ist. Mittlerweile bezeichnen viele Politiker die Riester-Rente jedoch als gescheitert, weil Geringverdiener sich die Beiträge oftmals eben nicht leisten können. Unsere Reporterin Andrea Schmidt, die hat die großen Parteien bei uns im Land befragt, was denn eigentlich schiefgelaufen ist und was dringend geändert werden muss.
Die Riester-Rente hat nicht das gehalten, was erwartet wurde. So bringt es der SPD-Landeschef Ralf Stegner auf den Punkt. Das Rentenniveau sinkt, viele haben kein eigenes Haus, keine Betriebsrente. Die Zukunftssorgen seien also berechtigt, so Stegner. Was kann politisch geändert werden? Länger arbeiten, Rente erst mit 70. Diesen Vorstoß von Schäuble lehnt Stegner ab. Ein starres Renteneinstiegsalter sei falsch. Stattdessen müsse das flexibel gehandhabt werden. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU im Landtag, Katja Rathje-Hoffmann, dagegen kann dem Vorschlag Rente mit 70 etwas abgewinnen.
Ich glaube, das ist ein realistischer Wert. Sicherlich wird nicht jeder Mensch bis 70 arbeiten können, aber wir müssen uns überlegen, die Lebenserwartung bei Frauen liegt über 80 Jahre, bei Männern kommt langsam an die 80 Jahre heran. Und unser Rentensystem basiert darauf, dass man so ungefähr 65 bis 70 Jahre alt wird.
Die Rente mit 63 ist der CDU-Politikerin zufolge ein Fehler. Viele Menschen wollen auch länger arbeiten, so Rathje Hoffmann.
Ich glaube, da ist genau der Punkt, wo wir arbeiten müssen, den Menschen das Arbeiten schmackhafter zu machen, vielleicht auch mit anderen Arbeitszeitmodellen, aber auch, dass sie weiterhin arbeiten, im Prozess bleiben.
SPD-Landeschef Stegner will vorrangig ein anderes Problem anpacken. In der Arbeitswelt müsse sich dringend etwas ändern. Eine gute Rente bekommt nur, wer gute Arbeit hat. Mindestlohn, so Stegner, ist nur der Anfang.
Wir müssen die prekäre Beschäftigung beseitigen, wir müssen Menschen besser bezahlen, wir müssen Frauen endlich gleich behandeln wie Männer, auch schlecht bezahlte Frauenberufe müssen höher bezahlt werden und sie müssen den gleichen Lohn für die gleiche Arbeit bekommen. Das ist der Kern, denn guter Arbeit folgt gute Rente.
Außerdem müssten Alternativen zur Riester-Rente entwickelt werden, fordert Stegner. Der dritte wichtige Punkt, die gesetzliche Rentenversicherung müsse so gestärkt werden, dass das Rentenniveau nicht auf 42% sinkt. Und einen weiteren Aspekt sprach Ralf Stegner an, die Verantwortung der Betriebe.
Dass zum Beispiel Arbeitgeber mitverantwortlich sind, ob sie Arbeitsbedingungen haben, die die Arbeitnehmer krank machen. Denn ein Teil unseres Problems liegt ja auch daran, dass in vielen Berufen Menschen gar nicht in der Lage sind, über ein gewisses Alter hinaus zu arbeiten, weil sie das gar nicht mehr können.
Seine Forderung, die Betriebe müssen arbeitnehmerfreundlicher und auch familienverträglicher werden.
Herr Prier von der Deutschen Rentenversicherung. Eine Forderung, die ja momentan im Raum steht, ist eben, das Renteneintrittsalter auf 70 zu erhöhen. Aus Ihrer Sicht, ist das was, wo wir gar nicht drum herum kommen, wenn wir immer älter werden?
Ja, es ist sicherlich ein Weg, der zwangsläufig erfolgen muss, wenn ich nicht dazu bereit bin, an der Beitragsschraube zu drehen. Weil das ist die ganz große andere Alternative. Und da hört man natürlich aus der Politik aktuell relativ wenig von. Die Beitragsschraube, sag ich mal, wir haben momentan so eine stillschweigende Vereinbarung, dass man im Grunde genommen sagt, 20% soll eigentlich nach Möglichkeit nicht großartig überschritten werden. Wenn ich möchte, dass das Rentenniveau erhalten wird, werde ich daran drehen müssen und deutlich nach oben müssen. Das ist die Frage, ob man das möchte. Die andere Alternative ist dann natürlich eben zu sagen, es geht später los. Rente mit 70 ist vielleicht in bestimmten, gerade so Dienstleistungsberufen vorstellbar. Im produzierenden Bereich, im Handwerk, da kommt dann vielleicht eher diese Flexi-Rentengeschichte ins Spiel, wo man ja dran ist, dass man so einen fließenden Übergang ins Alter ermöglicht. Es ist kaum vorstellbar, dass ein Dachdecker bis 70 auf dem Dach ist oder ein Gerüstbauer mit 70 Jahren noch die Gerüststangen nach oben wirft.
Herr Härte, aus Ihrer Sicht auch eigentlich keinen Weg, der an der Rente mit 70 oder vielleicht irgendwann noch höher vorbeiführt?
Naja, faktisch ist es ja so, dass viele, die in Rente gehen, sich noch etwas hinzuverdienen müssen. Also ich finde es manchmal ganz makaber zu schauen, wer trägt denn eigentlich die Zeitung aus oder wer arbeitet bei irgendwelchen Postdienstleistern. Da gibt es leider sehr viele Leute, die sich halt jeden Tag aufraffen müssen, um noch etwas zu arbeiten. Letztlich kommt es wirklich darauf an, welchen Beruf man erlernt hat und welchen Beruf man arbeitet und wie die Arbeit konkret aussieht. Ich weiß nicht, ob unsere Gesellschaft schon so weit ist und ob auch die Arbeitsergonomie in manchen Berufen das überhaupt zulässt. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass man im produzierenden Gewerbe oder auch im Handwerk so ohne weiteres auch mit über 65 noch arbeitet. Und ich halte es auch für verfehlt anzunehmen, dass man ab einem gewissen Alter einfach mal wechselt, dass man die Tätigkeit vom Handwerk hin zum Dienstleistungsbereich hin wechselt. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Herr Prier, ist es denkbar, also oder vielleicht auch an der Zeit zu sagen, unser Rentensystem, das ist jetzt so und so alt, das entspricht nicht mehr unserer heutigen Gesellschaft. Wir trauen uns jetzt und bauen ein komplett neues Rentensystem auf, wo vielleicht zum Beispiel die Beitragshöhe auch unterschiedlich ist, je nachdem, wie viel man verdient, wie bei den Steuern, dass man sagt, es gibt die mehr verdienen, die müssen auch deutlich mehr in die Rente einzahlen. Also ist da ein ganz neues System denkbar oder sind wir noch nicht so weit oder kommen wir da vielleicht auch gar nicht hin?
Ich denke, dass dieses Rentensystem viel besser ist als sein Ruf. Dieses Rentensystem hat sehr viel überstanden. Es ist viel älter als ich. Und wenn wir uns angucken, die Finanzkrise im Rahmen der Lehman-Pleite, die deutsche Rentenversicherung ist mit Bravour da rausgekommen. Wir hatten überhaupt keine Probleme. Amerikaner, die ihr Geld vorwiegend privat angelegt haben, haben zum Teil alles verloren gehabt. Die hatten nichts mehr. Das deutsche Rentensystem ist schon sicher. Aber natürlich müssen wir es zukunftsfest machen in verschiedenen Bereichen. Und es darf da sicherlich dann keine Tabus geben, damit man es richtig zukunftsfest macht. Und der Beitragsanteil ist eine Geschichte, die auf jeden Fall mit in die Überlegung hinein muss.
Das heißt, es ist aber auch eigentlich ganz gut, dass das Thema jetzt so in aller Munde ist, damit alle nochmal wachgerüttelt werden?
Ja, ich meine, die Politiker haben ja mittlerweile von allen Fraktionen schon mitgeteilt, dass es das Wahlkampfthema Nummer 1 werden soll. Ich glaube, Herr Seehofer hatte damit angefangen und dann hat die SPD auch drauf eingeschwenkt. Die sind jetzt eigentlich alle dabei. Ich bin mal gespannt, was dabei rauskommen wird. Fest steht, das System an sich ist meiner Meinung nach absolut sinnvoll und hat, wie gesagt, jede Krise überstanden und ich denke, dass auch diese Krise zu überstehen ist.
Das ist doch schon mal ein gutes Fazit. Jetzt gleich, wir nähern uns mit großen Schritten dem Ende der Sendung, wollen wir noch mal schauen, ob wir zumindest ein, zwei Tipps, die ja praktisch anwendbar sind, unseren Hörern noch mit auf den Weg geben können, wie sie dann zu ihrem Bankberater oder auch zu ihnen zur Rentenversicherung gut vorbereitet gehen können. Und dann schauen wir gleich weiter hier in zur Sache. Fast 2 Stunden haben wir jetzt hier in der Sendung zur Sache auf NDR1 Welle Nord über die Rente gesprochen. Wir haben dabei viele verschiedene Dinge gehört, die man tun kann, um die Rente aufzubessern, damit man eben später nicht Gefahr läuft, in Armut zu leben. Ein paar Tipps würde ich jetzt gerne nochmal zusammenfassen. Herr Prier von der Deutschen Rentenversicherung Nord, gibt es so ein paar universelle Tipps, die Sie jedem von uns mit auf den Weg geben können, damit wir eben im Alter ein bisschen besser abgesichert sind?
Ja, das Allerwichtigste ist, glaube ich, dass man nicht so viel auf seine Nachbarn und auf seine Freunde hören sollte. Jeder sollte selber zu uns kommen. Also ich kann nur jeden anbieten, besuchen Sie uns, wir freuen uns auf Sie. Wir werden Ihnen nichts verkaufen. Die Deutsche Rentenversicherung berät nur, wir können nichts verkaufen, wir wollen Ihnen nichts verkaufen, wir sagen Ihnen nur, was für Sie gut wäre. Das Ganze ist kostenlos, wir verdienen damit auch kein Geld. Also das kann ich nur jedem mit auf den Weg geben. Ich appelliere an alle Lehrer der Gymnasien und Berufsschulen, fordern Sie die Referenten der Deutschen Rentenversicherung an. Wir kommen gerne zu Ihnen in die Schulen und werden Ihren Schülern erklären, wie die Rentenversicherung funktioniert und worauf die zu achten haben, wenn sie in die Ausbildung gehen. Aktuell, so ein kleiner Schmankerl vielleicht, vor einigen Jahren war ja zu hören, dass die Rendite der Rentenversicherung ganz bescheiden ist. Das hat sich jetzt komplett gedreht. Wenn Sie mal reinhören im Finanztest und so weiter, sehen Sie plötzlich, die Deutsche Rentenversicherung hat eine eigentlich super Rendite, zumindest aktuell. Und wer zu Hause Geld, sag ich mal, rumliegen hat, in Anführungsstrichen, oder nur sehr niedrig verzinst auf sein Konto hat und zum Beispiel plant, mit Abzügen vorzeitig in die Rente zu gehen oder demnächst in Rente geht und aktuell gar keine Beiträge zahlt, den Personen kann ich nur dringend empfehlen, zu uns zu kommen, dass wir das mal durchrechnen. Es kann sehr lohnenswert sein, jetzt Gelder in die Rentenversicherung einzuzahlen oder entstehende Abzüge auszugleichen, um dann sozusagen für den Rest seines Lebens eine tolle Rendite zu erhalten.
Das ist gerade interessant für die, die eben lange Zeit nicht vorgesorgt haben und jetzt feststellen, hoppla, es ist unter Umständen gar nicht so viel Rente, die ich später bekomme. Herr Härte von der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein, auch von Ihnen noch so 1-2 Tipps für alle.
Ja, wichtigster Tipp ist, bitte schließen Sie keine Geldanlageprodukte ab, die Sie selbst nicht verstehen. Wenn Sie das Gefühl haben, Sie dringen da nicht durch und das ist eine komplexe Materie, kann ich auch nur sagen, besuchen Sie bitte uns, wir beraten Sie unabhängig, wir können Ihnen ebenfalls keine Produkte verkaufen, wir können Sie aber letztlich mit Informationen und Wissen versorgen, sodass Sie mit Ihrem Bankberater wirklich auf Augenhöhe kommunizieren können und vielleicht die Anlageempfehlungen, die man Ihnen so gibt, wenigstens auf Plausibilität hin überprüfen können. Und ich bin der Meinung, wenn Sie Herrn Prier besucht haben bei der Deutschen Rentenversicherung, ihn oder seine Kollegen, und dann ungefähr wissen, wie hoch Ihre Versorgungslücke ist, dann kommen Sie doch mal zu uns und wir schauen mal, wie wir für Sie ein vernünftiges Konzept aufbauen können, wie Sie Ihr Geld jetzt anlegen können und wo Sparpotenziale für die Zukunft bestehen.
Vielen Dank Ihnen beiden, dass Sie heute Abend bei uns im Studio waren, dass Sie meine Gäste waren. Da waren sehr viele hilfreiche Tipps dabei. Das war die Sendung zur Sache mit dem Thema Zinsen im Keller, wenn die Rente plötzlich nicht mehr reicht. Das war die Sendung zur Sache hier auf NDR1 Welle Nord. Ich bin Rebecca Mehrholz, hatte schöne, interessante 2 Stunden mit Ihnen und wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend.